Empfangen, Raphael. Sehr gut. Ja, auch von mir erstmal einen wunderschönen guten Morgen. Schön, wieder hier zu sein. Ich war die letzten Wochen auch ein bisschen unterwegs. Ja, und ich freue mich, mit euch Gottesdienst zu feiern. Haben wir schon angefangen damit. Und ja, ein paar Gedanken von diesem, mit diesem Gott zu teilen. Ich möchte aber zu Beginn mit uns beten. Ich danke dir für dieses Vorrecht, dass wir uns wirklich hier sammeln dürfen in deiner Gegenwart, dass wir wissen, dass du lebendig bist, dass du hier bist, ja, und dass du auch heute noch zu uns sprichst. Segne uns diese Zeit, segne uns diesen Gottesdienst und begegne du uns. Amen. Ich weiß nicht, wer vor ein paar Wochen hier war, als Andreas Reichert, unser Pastor, gepredigt hat. Da hat er eine Lanze dafür gebrochen, dass auch wir Baptisten uns politisch engagieren, dass durchaus auch in einer Predigt ein politisches Thema eine Rolle spielen darf. Er hatte einen historischen Abriss gemacht und versucht darzulegen, wo unsere Vorbehalte gegen solche Themen im Gottesdienst, in der Predigt herrühren. Und er hatte Mut gemacht, das zu ändern, sich eine Meinung zu bilden und auch als Christen in dieser Welt, in dieser Gesellschaft, auch in der Politik, uns nicht in unsere Kirche, in unser Privates zurückzuziehen, sondern mutig, auch das, was wir sehen, was wir auch von Gott her sehen, in dieser Welt bekannt zu machen und mit anzubringen. Und ich möchte diese Steilvorlage nutzen und möchte heute ein Thema mit euch betrachten, sicherlich eher betrachten, da es viel zu groß ist, um es in 20 Minuten hier hinreichend in Tiefe auch zu bearbeiten. Und zwar möchte ich das Thema mit euch betrachten, dass ich soziale Gerechtigkeit oder Gerechtigkeit für den Allgemeinen nennen möchte. Also was ist eigentlich gerecht? Wie kann eine Gesellschaft gerecht sein? Für wen, für wie viele, für alle? Mein Wunsch und Ziel für diese Predigt ist vielleicht nicht, dass ihr nach Hause geht und sagt, so ist das. Samuel sagt, so müssen wir das machen. Sondern am meisten wünsche ich mir eigentlich, dass ihr nach Hause geht und sagt, Mensch, darüber müssen wir reden. Stimmt, was ist eigentlich meine eigene Meinung? Dass ihr nach Hause geht und zu Hause am Küchentisch sitzt, heute, ich weiß nicht, was es bei euch gibt, und dass einer einen Punkt aus der Predigt rausgreift und sagt, Samuel hat Unrecht, sehe ich anders. Ja, das wäre meine größte Freude, wenn ihr euch auseinandersetzt, wenn ihr eure eigene Meinung bildet, wenn ihr ins Gespräch kommt über so ein Thema und euch überlegt, was ist eigentlich unsere Meinung zu solchen Themen, die politisch heiß diskutiert sind und die für uns als Gesellschaft total wichtig sind. Und ich möchte quasi so ein Medley an Zugängen zu diesem Thema heute bieten, sodass ich hoffe, dass jeder so einen Anknüpfungspunkt findet, um heute Mittag darüber zu sprechen. Ich möchte mit einer Alltagsbeobachtung beginnen, die sicherlich alle diejenigen, die Kinder haben, sehr, sehr gut nachvollziehen können. Für Kinder ist die Gerechtigkeitsfrage eine sehr, sehr wichtige. Also, wer Kinder hat, wird das kennen. Ständig fühlt sich irgendjemand ungerecht behandelt. Ja, wer hat Kinder? Wer kann das zustimmen? Ja. Also irgendwie vergleichen sie alles, was sie selber haben, was sie bekommen, was sie gerne hätten, mit dem, was andere haben, was andere bekommen, was andere gerne hätten. Ne, der hat das größere Stück Kuchen, man selber holt eine Lupe raus, man misst nach, ist kaum ein Unterschied wahrzunehmen. Aber nein, mein Stück Kuchen ist irgendwie kleiner und der andere hat auch eine Erdbeere mehr. Ich darf abends nie so lange aufbleiben, ich darf nie mehr Fußball gucken, mein Bruder darf das, meine Freunde haben schon ein Handy, alle haben ein Handy, ich nicht. Mit mir hast du heute noch nicht gespielt, mit meiner Schwester schon. Unfair, unfair, unfair. Mir ist dabei aufgefallen, als ich die Predigt vorbereitet habe, dass diese Forderung nach Gerechtigkeit, die Kinder so einfordern, erstmal eine ganz, ganz subjektive ist. Eigentlich ist ihre Forderung nach Gerechtigkeit letztendlich ihre Forderung, dass man ihnen gerecht wird. Ja, dass ihre Bedürfnisse befriedigt werden, dass sie nicht zu kurz kommen, dass man dafür Sorge trägt, dass sie das bekommen, was sie eigentlich wollen und dass sie mindestens nicht kürzer kommen als alle anderen. Jetzt ist natürlich leicht, die Kinder sind raus, über die Kinder herzuziehen, zu sagen, so sind halt Kinder, die wissen es noch nicht besser. Aber ich glaube, dass das mit dem Erwachsenwerden gar nicht unbedingt aufhört. Vielleicht machen wir das ein bisschen subtiler, vielleicht können wir es ein bisschen besser kaschieren, aber dieses Gefühl, dass dann etwas gerecht ist, wenn man mir, also wenn ich zu meiner Gerechtigkeit komme, das kennen wir, glaube ich, sehr, sehr gut. Gestoßen, so ganz plakativ bin ich durch ein Video, das ich in der Vorbereitung für eine Predigt zur Worship Night letztens gesehen habe. Zugegebenermaßen kein journalistisch hochwertiges Video. Es ist von der ARD, von einem Politikmagazin der Wahl 2017. Und ich möchte euch das kurz vorspielen, weil man da sehr, sehr schön ein Gefühl dafür bekommt, wie auch Erwachsene dieses Gefühl nach Gerechtigkeit total subjektiv auslegen. Und ich bitte euch einfach mal 3 Minuten Panorama dieses Politmagazins zum Thema soziale Gerechtigkeit vor 2 Jahren anzugucken.
Soziale Gerechtigkeit. Was für ein Wort, was für eine Forderung, was für ein Anspruch. Soziale Gerechtigkeit, das klingt so gut, so richtig, so gerecht. Deshalb werben auch fast alle Parteien damit. Es ist der Wahlkampfschlager 2017. Nur, was bedeutet denn eigentlich soziale Gerechtigkeit? Verstehen alle das Gleiche darunter? Fabian Hurst hat die gefragt, denen die soziale Gerechtigkeit gerade versprochen wird, die Wähler.
Was ist denn für Sie soziale Gerechtigkeit?
Soziale Gerechtigkeit ist, wenn die Deutschen nicht immer hinten anstehen müssen. Erst kommt die Flüchtlinge und dann lange nichts, dann kommen die Deutschen. So.
Ausländer kriegen jetzt auch schon Schrebergärten.
Ich habe mir einen Ausweis besorgen wollen. Dann heißt es, ja, erst mal warten. Ich habe aber mitgekriegt, Ausländer, die brauchen nicht zu warten. Die kriegen sofort einen Ausweis. Wir müssen 6 Wochen warten. Das ist doch scheiße.
Was finden Sie denn am ungerechtesten gerade in Deutschland?
Ich habe nichts gegen Ausländer, aber dass die Ausländer teilweise mehr kriegen als die Obdachlosen oder die ärmeren Deutschen.
Ich sag mal, die Armen oder denjenigen, denen es schlecht geht, werden immer mehr benachteiligt. Vor allem die deutschen Mitbürger.
Soziale Gerechtigkeit setzt hier voraus, dass alle Menschen gleichgestellt sind. Also egal, welche Hautfarbe sie haben, welches Geschlecht, welche sexuelle Orientierung.
Oh, das ist eine gute Frage. Was ist soziale Gerechtigkeit?
Wenn man überlegt, wo hast du das so gut wie hier in Deutschland? Ich meine, es gibt so viele Sozialhilfen.
Krankenversicherung, Altenvorsorge, keine Ahnung. Also ich fühle mich auf jeden Fall jetzt nicht ausgebeutet. Ich lebe in einem sozial gerechten Land.
Was verstehen Sie denn unter sozialer Gerechtigkeit?
Das ist eine gute Frage. Ja, dass alle Menschen finanziell gut zurechtkommen, nicht? Und nicht irgendwie noch arbeiten müssen, wenn sie 70 sind, weil sie nicht zurechtkommen und ihre Miete nicht bezahlen können. Das finde ich, müssen alle ausreichend Geld haben. Wir leben gearbeitet und kommen nicht zurecht, das ist unvorstellbar.
Ich muss auch auf meine Rente achten, ne? Ich kriege ja sowieso keine mehr. Deswegen. Das ist ein bisschen doof. Also ich finde das Rechtssystem, was Sozialhilfe angeht und sowas, finde ich echt schlecht.
Ich habe mein Leben lang Krankenkasse bezahlt und bin jetzt Rentner und muss trotzdem von meiner Rente Krankenkasse bezahlen und Pflegeversicherung. Und meine Tabletten muss ich selber kaufen.
Es ist schwierig zu sagen, was ist überhaupt sozial gerecht. Sollen die Fleißigen immer mehr arbeiten und immer mehr Steuern zahlen?
Gerechtigkeit. Ja, wie wollen Sie das? Also ich muss Ihnen ehrlich sagen, viele Leute tun ja auch nichts für sich, um das zu erreichen, dass sie im Alter klarkommen. Und das muss man ja auch mal erwähnen. Man kann nicht nur immer sagen, es gibt Arme und Reiche, aber man muss auch wissen, wie die arm geworden sind zum Teil.
Wir können nicht alle gleich Geld bekommen. Also ein Einheitscheck im Monat, das gibt's nicht. Es geht nach Leistung.
Dann sind Sie selber nicht in irgendeiner Weise benachteiligt?
Nein, das bin ich nie gewesen. Ich habe einen sehr fleißigen, klugen Mann gehabt.
Ja, das wird nicht einfach für die Wahlkämpfer, mit dem Thema soziale Gerechtigkeit allen gerecht zu werden. Was ist für Sie sozial gerecht oder ungerecht? Diskutieren.
Ja, danke, Michael. Ja, mich hat das Video sehr inspiriert, wie gesagt, von der journalistischen Qualität können wir mal ein wenig absehen, aber es wird doch sehr schnell deutlich, wie subjektiv das Gefühl nach Gerechtigkeit ist und wie jeder das eigene Stück Kuchen, was er hat, ja, doch irgendwie anguckt und sagt, irgendwie fehlt mir was oder ich will das, was ich habe, behalten oder es ist gerecht, dass ich das habe. Ja, und manchmal ist es vielleicht auch nur das Heiraten des richtigen Mannes, das einen nach oben spült und trotzdem einem das Gefühl gibt, ja, dass das auch gerecht so ist. Jesus erzählt in der Bibel ein Gleichnis, das ja vielleicht eine ähnliche Emotionalität kennt. Vielleicht kennt ihr das Gleichnis, ist das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg. Ich will es ganz kurz skizzieren. Da ist also ein Weinbauer, der, als die Trauben dann zur Lese reif sind, Arbeiter sucht. Und damals war das nicht so, dass man zum Arbeitsamt ging, sondern man ging dann zum öffentlichen Dorfplatz und da warteten dann eben halt diejenigen, die an dem Tag Arbeit gesucht haben. Und ja, dieser Weinbauer ging eben halt zu dem Platz und fragte einige Menschen, könnt ihr mir helfen bei der Weinlese? Und er fand einige und bot ihnen einen Denar, das ist so, könnte sagen, verdoppelter Mindestlohn, bot er ihnen für die Arbeit in seinem Weinberg an. Menschen kamen also mit. 3 Stunden später merkte der Weinbauer, dass er noch mehr Arbeiter gebrauchen könnte und ging also nochmal zu dem Marktplatz und warb weitere Menschen an und versprach ihnen, dass er ihnen das geben würde, was recht ist. Das Ganze machte er nach 6 Stunden, nach 9 Stunden und nach 11 Stunden noch einmal. Also damals gab es noch keine 7,5-Stunden-Woche, anscheinend hat man dort 12 Stunden gearbeitet. Und dann am Ende des Tages, als Abend wurde, sagte zu dem Verwalter, Mensch, hol alle Arbeiter, beginn mit denen, die zuletzt gekommen sind und gib ihnen ihren Lohn. Und gib jedem den gleichen Lohn, 1 Denar, den doppelten Mindestlohn. Und die Reaktion, die seht ihr hier auf diesem schönen Bild irgendwie, so ganz glücklich sind die meisten nicht. Also vielleicht die letzten schon, die für 1 Stunde Arbeit 1 Denar bekommen. Aber alle anderen regen sich furchtbar auf. Die sagen, diese Letzten haben nur 1 Stunde gearbeitet und du hast sie uns gleichgestellt. Wir aber haben die Last des Tages und die Hitze ertragen. Und es entstand ein großes Murren, eine große Unzufriedenheit. Also mindestens müssen die anderen doch weniger verdienen. Oder wenn er ihnen schon 1 Denar gibt, dann muss er mir doch mehr geben. Ich habe schließlich den ganzen Tag gearbeitet, das ist doch ungerecht. Gerecht wäre in den Augen zumindest der Ersten eine leistungsgerechte Bezahlung gewesen und nicht so ein Geschenk an diejenigen, die gerade mal ein Stündchen im Weinberg die Trauben geerntet haben. Danke, Michael. Kannst direkt die nächste Folie machen. Empörung über eine fehlende Leistungsgerechtigkeit ist auch heute oft zu hören. Zur Illustration dieser Reaktion, die man heute vielleicht auch im politischen Diskurs kennt, möchte ich euch in Kürze eine in letzter Zeit viel diskutierte politische Idee zur sozialen Gerechtigkeit vorstellen. Und vor allen Dingen auch die Reaktion darauf. Es ist die Idee des bedingungslosen Grundeinkommens. Also ich habe euch hier schon ein bisschen Geld aufgedruckt. Das wäre so, wie wenn ich mir jetzt jemand aussuche. Wen nehmen wir hier? Peter? Ja? Und ich gebe dir, ich habe mein Portemonnaie nicht dabei, ich gebe dir 1.000 Euro, ja? Wie findet ihr das, wenn der Peter 1.000 Euro kriegt? Super. Peter findet es gut, ja? Die Idee des bedingungslosen Grundeinkommens ist, dass nicht nur der Peter die 1.000 Euro kriegt, sondern auch der Marc, ja? Die Claudia kriegt auch 1.000 Euro, ja? Und zwar nicht nur einmal, sondern jeden Monat. Das ist die Idee des allgemeinen Grundeinkommens. Wer findet das gut? 2, 3 finden das ganz gut, ja? Kleine Anekdote, in der Schweiz gab es tatsächlich ein Volksbegehren, um dieses allgemeine oder bedingungslose Grundeinkommen einzuführen. Dort kann man natürlich von 1.000 Euro nicht leben. Dort hat man 2.400 Euro gefordert. Also Franken sind ungefähr 2.200 Euro. Ja. Und dort fanden das auch einige gut, aber nicht so viele, dass es eingesetzt wurde. Diese 1.000 Euro, die man quasi bekommen würde, dafür würden alle sonstigen Leistungen, die man heutzutage so staatlicherseits im Bereich soziale Gerechtigkeit eben kennt, also Arbeitslosenhilfe, Hartz IV, Kindergeld, BAföG, die würden dafür wegfallen und eben halt in so ein bedingungsloses Grundeinkommen umgewandelt. Das Besondere an der Idee ist seine Bedingungslosigkeit. Ich würde also nicht zum Peter gehen und sagen, Peter, du kriegst die 1.000 Euro, aber nur, wenn du Folgendes tust. Du musst dich mindestens weiterbilden, ja, oder du musst für den Arbeitsmarkt bereitstehen oder was? Rasenmähen ist gut, ja. Also wenn du Rasen mähst, dann können wir darüber reden. Nein, die Idee des allgemeinen Grundeinkommens ist, dass man diese 1.000 Euro einfach bekommt, ganz egal, was man tut. Ob man bei sich zu Hause in der Hängematte liegt, ob man arbeiten geht, all das spielt keine Rolle. Argumentiert, warum man das tun möchte, wird oft von der Würde des Menschen. Und ich denke, ein zutiefst christliches Anliegen. Zu dieser Würde des Menschen gehört, so die Idee des allgemeinen Grundeinkommens, eine gesicherte Existenz leben zu können und auch gesellschaftlich teilnehmen zu können. Aber auch der individuelle Raum zur eigenen Entfaltung. Nicht von finanziellen Notwendigkeiten gezwungen zu sein, Dinge zu tun, sondern zu überlegen, wer bin ich, was hat Gott in mich hineingelegt, wie möchte ich mich entfalten. Das bedingungslose Grundeinkommen ist demzufolge ein menschliches Grundrecht, das jedem Menschen zustehen soll, einfach nur, weil er existiert, ja, weil es sein Leben wert ist. Ich finde eine sehr, sehr christliche Ausgangsbasis, auch wenn das in diesem Programm nicht mit drin steht. Das ist eine Idee, für die ich zugegebenermaßen sehr viel Sympathie habe. Eine Idee, die den Menschen freisetzt, ja, einfach mal danach zu fragen, wer bin ich eigentlich, was hat Gott in mich hineingelegt, was kann ich, ohne direkt die finanzielle Verwertbarkeit mit im Blick zu haben. Wenn ich junge Leute frage, was sie studieren, dann höre ich manchmal, ja, das und das. Und dann frage ich, ja, kannst du das denn, willst du das denn? Dann sagen sie, nee, aber ich möchte nachher vernünftig Geld verdienen. Hier ein bisschen Raum zu schaffen, finde ich eine gute Idee. Ich finde diese Idee weiterhin gut, weil sie Arbeit breiter definiert. Die Arbeitsleistung nicht nur unter dem Aspekt Bezahlung sieht und würdigt, sondern mehr Raum schafft für zum Beispiel Erziehungszeiten, für Ehrenamt, für Rasenmähen in der Gemeinde, Pflege, Mitarbeit in der Jugend, aber auch künstlerische Tätigkeiten oder soziale Fähigkeiten, die Menschen einbringen. Und eine Idee, die auch ja, Verschiebungen am Arbeitsmarkt, die uns in Zukunft einfach stark beschäftigen werden, wie Automatisierung, Digitalisierung, vorwegnimmt, dass Menschen, die vielleicht keine Arbeit mehr finden, weil es keine Arbeit gibt, dennoch ein lebensfähiges Leben leben können, finanziell abgesichert, sich überlegen können, was ist dann eigentlich meine Berufung, was ist mein Platz in dieser Welt? Oder die Zeit finden würden, sich an diese veränderte Arbeitswelt einfach anzupassen durch Weiterbildung. Gut, ich möchte hier kein langes Plädoyer für diese Idee halten, denn neben der sicherlich berechtigten Frage nach der Finanzierung so eines Grundeinkommens ist eines der häufigsten Reaktionen auf diese Idee eine Frage der Gerechtigkeit. Eine skeptische Rückfrage, ob das denn eigentlich gerecht ist, dem Peter 1.000 Euro zu geben. Ja, kann man sich ja schon mal fragen. Womit hat er das eigentlich verdient? Was wäre denn, wenn Menschen das ausnutzen würden? Wenn sie dann einfach nicht mehr arbeiten würden, wenn sie den ganzen Tag nur noch in ihrem Garten sitzen würden? Wäre das nicht ungerecht? Müssen dann nicht die Fleißigen, ihr habt das in dem Video gerade so ein bisschen gehört, müssen dann nicht die Fleißigen die Faulen mit durchfüttern? Das sind Rückfragen, die diese Idee des bedingungslosen Grundeinkommens immer wieder zu hören kriegen. Muss man denn Geldleistung nicht mindestens an Forderungen knüpfen, so wie das aktuelle Hartz-IV-Gesetz es zum Beispiel tut, dem Arbeitsmarkt zur Verfügung zu stehen, sich weiterzubilden, zur Not auch Jobs anzunehmen, die einem gar nicht entsprechen, die einem keinen Spaß machen, die einem nicht, ja, die unter der eigenen Würde sind. Ihr habt den Mann in der Oper gehört, viele Leute tun ja auch nichts für sich, um im Alter klarzukommen. Man muss auch wissen, wie die arm geworden sind. Hier spricht diese ganze Skepsis. Du kannst doch Menschen nicht einfach irgendetwas in die Hand geben, was sie gar nicht verdienen, was sie sich gar nicht erarbeitet haben, heraus. Selbst diejenigen, die ihren Reichtum gar nicht eigener Leistung verdanken, wie diese Frau, die einfach nur gut geheiratet hat, oder unzähligen Erben, die machen es sich zu einfach, wenn sie solche politischen Ideen ja, einfach unter dem Aspekt Gerechtigkeit, Leistungsgerechtigkeit vom Tisch wischen. Hierbei vergessen sie sehr oft, dass in Deutschland eben nicht jeder Mensch die gleichen Startbedingungen hat und dass eine Chancengleichheit eben längst nicht gegeben ist. Die Gründe hierfür sind vielfältig. In welcher Familie bin ich aufgewachsen? In welcher Stadt? Wie sieht die finanzielle Ausstattung aus? Welche Erfahrungen habe ich vielleicht als Kind oder in meinem Leben gemacht? Welche Schicksalsschläge erdulden müssen? Hier den Menschen und seinen Wert letztendlich auf seine Leistungsfähigkeit zu reduzieren, ist, denke ich, ein großer Fehler. Wenn die Frau aus dem Video die Ausgabe eines Einheitschecks für alle entrüstet ablehnt, atmet ihre Reaktion den gleichen Geist. Allen Rückfragen gemein ist nämlich die Sorge, die ich am Anfang schon skizziert habe, dass der eigene Kuchen in Zukunft kleiner ausfällt. Die Frage nach der sozialen Gerechtigkeit ist auch immer die Frage danach, ob der andere eigentlich sein Stück Kuchen auch verdient hat oder ob ich mein Stück Kuchen halten kann. Letztendlich, wenn man das runterbricht, sind eigentlich Neid und Missgunst, ja letztendlich Egoismus, Triebfedern dieser Rückfragen. Michael, mach mal die nächsten zwei Bilder. Genau, den fand ich noch schön. Genau. Eine ganz andere Herzenshaltung, die dem total widersteht, finden wir bei der Urgemeinde. Finden wir in der Apostelgeschichte 2, 44 bis 45. Ich möchte sie euch mal vorlesen. Und alle, die glaubten, waren an demselben Ort und hatten alles gemeinsam. Sie verkauften Hab und Gut und teilten davon zu jedem so viel, wie er nötig hatte. Und zwei Kapitel später, die nächste Folie. Die Menge derer, die gläubig geworden waren, war ein Herz und eine Seele. Keiner nannte etwas von dem, was er hatte, sein Eigentum, sondern sie hatten alles gemeinsam. Mit großer Kraft legten die Apostel Zeugnis ab von der Auferstehung Jesu, des Herrn, und reiche Gnade ruhte auf ihnen allen. Es gab auch keinen unter ihnen, der Not litt. Denn alle, die Grundstücke oder Häuser besaßen, verkauften ihren Besitz, brachten den Erlös und legten ihn den Aposteln zu Füßen. Jedem wurde davon so viel zugeteilt, wie er nötig hatte. Danke, Michael. Hier vielleicht eine kurze Einschränkung. Also dieser Bibeltext ist kein Manifest einer kommunistischen Gesellschaftsordnung. In späteren Versen wird sehr deutlich, dass es durchaus weiterhin Christen in dieser Gemeinde gab, die eben Besitz hatten, dass man nicht alles einfach zusammengeschmissen hatte. An einer späteren Stelle, vielleicht kennt ihr die Geschichte von Hananias und Sapphira, sagt Petrus zu ihnen, als sie so ein bisschen Geld, also sie haben ihr Haus verkauft und brachten ein bisschen Geld zu den Aposteln und haben so getan, als wenn das der gesamte Erlös wäre. Und Petrus sagt ihnen, hätte es nicht dein Eigentum bleiben können und konntest du nicht nach dem Verkauf frei über den Erlös verfügen. Viele weitere Stellen machen deutlich, dass eben nicht alles quasi in ein Gemeinschaftsgut überging, aber dennoch scheint in dieser Urgemeinde irgendetwas anders gewesen zu sein, ein neuer Geist geweht zu haben. Anders bei den Kindern, so wie ich es am Anfang skizziert habe, aber auch anders als bei diesen Personen im Video oder auch bei den Diskussionen über das allgemeine bedingungslose Grundeinkommen, ist der Blick der ersten Christen eben nicht auf sich selbst, sondern auf den Nächsten, auf den anderen gerichtet. Diese christliche Gütergemeinschaft könnte man vielleicht eher als eine Gesinnungsgemeinschaft bezeichnen. Eine, ja, die den anderen höher achtete als sich selbst, die sich um das Wohlergehen des anderen genauso sorgte wie um das eigene Wohlergehen. Deren Handelsmaxime letztendlich Liebe war. Eine Liebe, die an keine Bedingungen geknüpft war und keine Unterschiede machte. Wie schön, wenn ich das erleben könnte bei mir zu Hause, wenn meine Kinder am Tisch sitzen und einer meiner Kinder zu dem anderen sagt, möchtest du nicht heute mal das größte Stück Kuchen? Ja, wäre doch ein Traum, oder? Darf ich dir schon mal das große Stück mit den vielen Erdbeeren geben? Ja? Und man dann anfängt zu diskutieren, nein, nimm du, ich brauche nicht. Ja? Eine ganz andere Gesinnung, eine ganz andere Haltung, die den anderen im Blick hat und nicht nur, wie kann ich meinen eigenen Nutzen optimieren, wie kann ich mein Stück Kuchen verteidigen? Diese Liebe, das habe ich dabei schon deutlich gemacht, war dabei keine theoretische, sondern wurde ganz praktisch. Und vor allen Dingen da, wo es ja oft schnell sehr, sehr konkret wird, bei der Frage nach Geld, bei der Frage nach Besitz, bei der Frage, was habe ich und was hat der andere. Hier dominierte nicht die Frage darüber, wer was, wie, wann verdient hat, warum er arm geworden ist, sondern der Blick galt, dass alle durchkommen, dass keiner, so heißt es in dem Text, am Ende Not leidet, dass keiner in Schwierigkeiten ist, ja, dass keine Existenz unwürdig in dieser Gemeinde leben musste. Ich glaube, in dieser Gemeinde hatte Neid keinen Platz. Jetzt fragt man sich, wie haben die das gemacht? Oder anders gefragt, was kann ich mit meinen Kindern tun, dass das klappt? Ja? Also was hat sich da verändert in dieser Gemeinde, dass sie ja diesen Blick füreinander so stark einnehmen konnten? Ich glaube, diese Liebe, die sie füreinander hatten, wurde gespeist von der gemeinsamen Erfahrung der Liebe und der Annahme durch Gott selbst. Sie hatten erfahren, dass Gott sie geliebt hat, zuerst geliebt hat. Ja, und dass die Liebe Gottes zu ihnen ebenfalls bedingungslos ist. Dass auch Gott nicht nach eigener Leistung, nach Verdienst fragt, sondern dass auch Gott ja ihnen seine Liebe, jedem Einzelnen seine Liebe geschenkt hat. Wenn wir zurück zu diesem Gleichnis vom Weinberg gehen, das Jesus ja mit einer gewissen Absicht erzählt, dann wird das sehr, sehr schön deutlich. Hier geht es Jesus genau darum, zu zeigen, dass dieser Weinbauer wie Gott ist, der keinen Unterschied macht, ob jemand 9 Stunden, 6 Stunden oder 1 Stunde gearbeitet hat, der einfach jedem das gibt, was er braucht, jedem diese Liebe schenkt. Er antwortet diesem aufgebrachten Pulk von Mitarbeitern, Freund, dir geschieht kein Unrecht. Hast du nicht einen Dinar mit mir vereinbart? Nimm dein Geld und geh. Ich will dem Letzten ebenso viel geben wie dir. Darf ich mit dem, was mir gehört, nicht tun, was ich will? Oder ist dein Auge böse, weil ich gut bin? Ich glaube, die Christen der Urgemeinde haben das erfahren. Die sind diesem guten Gott, diesem gnädigen Gott, diesem Gott, der keinen Unterschied macht, was wer wie einbringt, begegnet. Und haben verstanden, dass er ihnen Beziehung wirklich schenkt. Dass er sie als seine Kinder annimmt. Und das ganz ohne Bedingung und ganz ohne Gegenleistung. Und ich glaube, diese tiefe Erfahrung, die sie gemacht haben, dass sie selbst geliebt sind, das haben Sie verstanden, ja, dass Sie das ganz praktisch mit anderen Menschen teilen wollten, teilen durften, weitergeben durften. Jesus sagt es in Johannes 15, Vers 12, das ist mein Gebot, liebt einander, weil ich euch zuerst geliebt habe. Das ist, glaube ich, diese Grundannahme oder dieses Grundgefühl, was diese ersten Christen eben halt hatten. Mensch, wir sind geliebt. Gott selbst liebt uns völlig bedingungslos und ich darf das teilen, ich darf das weitergeben. Die Erfahrung der eigenen Annahme wurde so mal zur Grundlage der Einheit dieser Gemeinde, in der dann, so heißt es so schön, nicht mehr Grieche noch Jude, nicht mehr Mann noch Frau war, ja, wo aus Fremden Brüder und Schwestern wurden und wo jeder nach dem Wohlergehen des anderen sah. Gerade in diesem Kontext der Ich-Bezogenheit, die ich am Anfang mit dem Video oder bei den Kindern versucht habe darzustellen, ja, imponiert mir einfach diese Herzenshaltung, die hier in dieser Urgemeinde sichtbar wird. Menschen, die als von Gott Beschenkte in der Lage sind, einfach von sich wegzusehen und den anderen in den Blick zu nehmen. Die bereit sind, selbst zu verzichten auf das große Stück Kuchen, um des anderen Willens. In der Apostelgeschichte, diese Einschränkung muss man natürlich machen, wird erstmal berichtet, dass sie, ja, das untereinander in ihrer Gemeinschaft lebten, in der Gemeinde. Also quasi wir miteinander, wenn wir so miteinander umgehen würden, das wäre ja schon ein Riesengewinn. Aber ich glaube, es gibt einen Indiz dafür, dass es nicht auf die Gemeinde beschränkt war. Am Ende dieses Textes heißt es, und sie hatten Gunst beim ganzen Volk und der Herr tat täglich dazu Menschen, die gerettet werden sollten. Das heißt, das, was sie untereinander lebten, das blieb nicht in geschlossenen Räumen, sondern das ist nach draußen gedrungen. Und vielleicht hat auch jemand das draußen abbekommen, diese neue Liebe, dieses neue, den anderen sehen, den anderen höher achten als sich selbst. Ob jetzt das bedingungslose Grundeinkommen umsetzbar ist, wenn ja und in welcher Form, ob es vielleicht auch viel, viel andere, bessere Ideen zur Organisation einer sozialen Gerechtigkeit in der Gesellschaft gibt, das ist nicht die primäre Frage meiner heutigen Predigt. Auch wenn sich, denke ich, die Auseinandersetzung mit solchen Fragen durchaus lohnt. Ich glaube, die größere Herausforderung ist, diese eigene Subjektivität, die eigene Ich-Bezogenheit, ja auch unter diesem Deckmantel des Gerechtigkeitsbegriffs, ob mir Gerechtigkeit widerfährt, ja zu entdecken und in Liebe das Wohlergehen meiner Mitmenschen immer wieder neu in den Blick zu bekommen. Ganz praktisch fängt das vielleicht mit dem Anfang an, sich nicht zu vergleichen, nicht zu gucken, was für ein Auto fährt der Peter eigentlich? Ist das größer als meins? Ich weiß gar nicht, was du für ein Auto hast, Peter. Wahrscheinlich gar keins, oder? Aber das ist ja schon oft die Wurzel des Neides. Und auch einfach mal jemand anders was gönnen zu können. Zu sagen, ey, schön, dass der so ein Auto hat. Schön, dass der das dicke Stück Kuchen hat. Und es kratzt nicht an mir, sondern ich kann mich mit dem anderen, für den anderen freuen. Und dann darf es langsam sicher vielleicht auch tätig werden und dem anderen tatsächlich Gutes auch tun und ihm im Blick behalten. Ja, und zuletzt, wenn du diese bedingungslose Liebe, die Gott Menschen schenkt, wie sie in diesem Gleichnis deutlich geworden ist, bisher nicht kennengelernt hast, wenn dir diese Basis fehlt, angenommen zu sein, ohne etwas dafür zu tun, dann denke ich, ist heute Morgen eine gute Gelegenheit, das zu ändern. Wir glauben, dass es diesen Gott gibt, dass er real ist, dass er auch heute hier ist, ja, und dass er dich sieht und dass er dich anspricht und sagt, hey, du darfst auch mein Kind sein. Egal, ob du 2 Stunden, 4 Stunden oder 12 Stunden gearbeitet hast. Egal, ob du gerade in der Hängematte liegst, im Bilde gesprochen. Oder ob du ja alles tust, um mir zu begegnen. Ich will dein Vater sein. Ich will dir diese Liebe, diese Annahme schenken. Und aus diesem Geschenk darf dann auch Liebe und Annahme für andere entstehen. Amen. Ich baue hier noch